herzlich willkommen zur neuen Paid Executive Podcast Folge zum Thema Talent and Leadership. Wir freuen uns heute, ein Familienunternehmen aus der Life Sciences Industrie in den Fokus zu nehmen und freuen uns sehr, dass du, Xenia, bei uns bist. Xenia Barth, CEO von der Merz Life Care, und freuen uns jetzt auf die Zeit mit dir und stell dich gerne selber vor. Wer bist du? Was machst du? Und was zeichnet dich aus?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, mit euch beiden heute sprechen zu dürfen. Wer bin ich? Was mache ich? Mein Titel hast du ja schon genannt. Meine Firma hast du auch genannt. Vielleicht fange ich deshalb mit dem Privaten an. Ich bin Mama von einer mittelkleinen Tochter, also die sich aktuell in der dritten Klasse befindet. Bin Hundenärrin und habe zwei große Hunde zu Hause. Und mit diesen drei Wesen verbringe ich sehr gerne meine Zeit. Ich lebe in Baden-Württemberg in der Nähe von Heidelberg. Ja, und bin Betriebswirtschaftlerin. Und das hat mich nach einer knapp 25-jährigen Karriere auf den Posten gebracht, wo ich heute bin, als CEO der Merz Life Care. Ich komme aber ursprünglich karrieretechnisch eigentlich aus großen multinationalen Unternehmen, allen voran Henkel, aber auch Reckitt zum Beispiel.
Wir freuen uns. Wir haben als ersten Themenblock das Thema Talent oder Talent auch Entwicklung. Was macht für dich Talent aus? Wie erkennst du echtes Talent? Und was unterscheidet Potenzial von Performance?
Ganz viele Fragen. Was macht Talent für mich aus? Ich glaube, ganz, ganz viel Gestaltungswillen und Lust zu haben, Dinge zu gestalten, Dinge zu bauen. Es ist für mich weniger das Thema, was wissen die Leute schon, welche Kenntnisse haben sie bereits. Da denke ich immer, das kann man den Leuten relativ schnell beibringen, vor allen Dingen auch firmenspezifische oder sektorspezifische Informationen beibringen. Aber diese Grundhaltung, etwas bewegen zu wollen, sich selbst weiterzuentwickeln zu wollen, eine Aufgabe, ein Projekt, ein Unternehmen weiterzuentwickeln oder weiterentwickeln zu wollen, das macht für mich Talent aus. Also es ist wirklich eben diese Lust auf Gestaltung, und da gehören natürlich ganz viele Komponenten dazu. Da gehört Neugier dazu, um einfach auch neues Terrain verstehen zu wollen, verstehen zu können und sich dann damit anzufreunden. Da gehört ganz viel Mut und Risikobereitschaft dazu. Da gehört eine gewisse Ambiguitätskompetenz dazu, also einfach mit scheinbar miteinander in Konkurrenz stehenden oder in Konflikt stehenden Informationen, Ereignissen, Kontexten umgehen zu können. Die Lust, Entscheidungen zu treffen. Ja, und auch ein gewisses Urteilsvermögen. Und das sind so ein paar Kompetenzen, die für mich dann Talent ausmachen. Und dann, wenn ich mich recht erinnere, war so der zweite Teil der Frage, was ist denn dann der Unterschied zwischen Potential und Performance? Und das hat natürlich dann sehr viel mit diesem Talent zu tun. Also das Potenzial sehe ich ja in all diesen Dingen eben. Haben die Leute Neugier, haben die Mut, haben die eine Risikobereitschaft, haben die Lust, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen. Das spielt alles in diesen Potenzialstrang rein. Die Performance ist eher natürlich ja das, was ich weiß, das, was ich kann, das, was ich tue. Natürlich ist das eine von dem anderen nicht ganz klar zu trennen. All diese Eigenschaften, über die ich eben gesprochen habe, die tragen ja zur Performance bei. Aber sie zeigen eben auch für mich immer noch mal ganz wichtig, wie viel Potenzial noch in der Person steckt.
Spannend. Hast du vielleicht aus deiner Karriere ein Talent, ein Beispiel, jemand, der dir in den Sinn kommt, der ein ganz beeindruckendes Potenzial hatte?
Klar, ganz viele habe ich da im Kopf. Auch durchaus Leute, wo ich immer dachte, ich kann mir diese Person so gut in meinem Leadership-Team beispielsweise irgendwann vorstellen. Auch wenn die vielleicht noch 3, 4 Ebenen und Promotion-Zyklen davon entfernt war. Aber wo man einfach sagt, wie diese Person gerade vielleicht auch eben in einer niedrigen Hierarchie ihr Projekt vorantreibt und die Stakeholder mit einbezieht und die Stakeholder überzeugt, da denke ich, wow, Chapeau, Hut ab, wenn da jetzt noch 15 Jahre Erfahrung draufkommen oder 10 Jahre Erfahrung draufkommen, dann wüsste ich nicht, warum diese Person nicht im Lenkungsgremium der Company sitzen sollte. Also davon gibt es einige, und ich glaube, das sind tatsächlich diese Wow-Momente, die man teilweise in Meetings erlebt, wo man jemandem zuhört, wo jemanden reden sieht, reden hört und sich denkt, yes, das ist so auf den Punkt und das ist so gut rübergebracht. Go, go, go.
Das sind dann die Momente, in denen man Talent erkennt.
Ja, irgendwie schon. Auch ohne, dass man jetzt große Kompetenzanalysebögen durchgeht und irgendwelche Gradings macht und sagt, Kompetenz 1, weiß ich nicht, grade ich auf 8, Kompetenz 2, grade ich auf 7 und so weiter. Das sind einfach diese Aha-Momente, die man selber hat, wo man einfach überzeugt ist und freudig einem Mitarbeitenden zuschaut und sich denkt, yes, das machst du richtig gut gerade.
Was ist denn dein persönliches Erfolgsrezept und was glaubst du, ist der Grund dafür, dass du weitergekommen bist als andere mit ähnlichen Voraussetzungen?
Ich denke, dass es natürlich schon teilweise mit dem zu tun hat, was ich vorhin gesagt habe. Also ich bin ein neugieriger Mensch. Ich probe gerne den Perspektivwechsel. Also ich hatte immer schon Interesse, eigentlich auch in andere Abteilungen reinzuschnuppern, die ich eben nur von der Seitenlinie aus beobachtet habe und wo ich immer dachte, Mensch, was die da in dieser anderen Abteilung tun, das möchte ich irgendwie besser verstehen. Also diese Neugier, das besser verstehen zu wollen und dann auch den Mut zu haben, den Perspektivwechsel zu proben, den kann man natürlich von seinem eigenen Schreibtischstuhl aus proben und sich einfach mal versuchen, in die Schuhe eines anderen hineinzuversetzen. Aber tatsächlich auch mal dann in der Realität den Schritt zu gehen. Beispielsweise war das bei mir der Schritt vom Marketing in den Vertrieb. Ich bin eigentlich by birth sozusagen eine Marketingperson, ja. Und nach vielen Jahren im Marketing habe ich gesagt, ich muss einfach besser verstehen, was diese Vertriebler da machen. Ich habe so viel mit denen zu tun. Die sind so maßgeblich entscheidend, ob mein Produkt Erfolg hat oder nicht, ob es überhaupt gelistet wird beim Kunden oder nicht. Und ich muss diesen Perspektivwechsel proben. Und ich weiß noch nicht, ob mir das Spaß machen wird. Ich weiß auch noch nicht, ob ich gut darin sein werde. Aber ich muss das einfach erfahren. Und im Endeffekt, um das zu deiner Frage zurückzubringen, dieser Schritt vom Marketing in Sales, das war definitiv ein Karrierebooster. Das war nicht in dem Augenblick ein Karrierebooster, weil in dem Augenblick war es eine absolute Horizontalbewegung. Ich habe keine Promotion mit diesem Schritt erfahren. Im Gegenteil, ich habe sogar an eine Person reported im Vertrieb, die im Management Circle unter mir war. Und das hat mich mal kurz zögern lassen, ob das jetzt der richtige Schritt ist, tatsächlich karrieretechnisch. Ich habe auch beispielsweise meine Visibilität damals im Management-Team verloren, weil ich früher alle naslang vor dem Management-Team stand und dann aber in dieser neuen Vertriebsfunktion nicht mehr. Aber als mir dann ein paar Jahre später die erste Geschäftsführungsposition bei Henkel angeboten wurde, wurde mir auch ganz klar gesagt, Xenia, wir bieten dir das an, weil du beide Seiten gesehen hast und weil du diese Vertriebsstationen gemacht hast. Und wenn sich jemand fragt, na und, wie war es denn jetzt im Vertrieb und war es gut und warst du gut darin, würde ich auch sagen, das waren super spannende Zeiten, aber es ist nicht mein Traumjob. Und ich war da gut drin, aber da gibt es mit Sicherheit Leute, die auch besser Vertrieb machen als ich. Das tut dann aber eigentlich rückblickend nichts zur Sache. Also insofern war es trotzdem gut, dass ich das gemacht habe, auch wenn ich vielleicht nicht die Beste in dem Augenblick war. Aber ich habe so wahnsinnig viel gelernt und ich habe doch auch viele Marketingkompetenzen in den Vertrieb eingebracht. Und das ist dann nachher doch ein Win-Win für alle Seiten. Es war ein Win für mich, es war ein Win für die Company, es war ein Win für den Vertrieb. Und deshalb kann ich nur alle ermuntern, diesen Perspektivwechsel zu proben. Wie gesagt, auf der einen Seite am eigenen Schreibtisch, aber eben sich auch mal wirklich vom Schreibtisch wegzubewegen, von der eigenen Abteilung wegzubewegen, in eine andere reinzugehen. Das ist das eine. Der andere Aspekt, der für mich wichtig war, ist, dass ich immer Lust auf Führung hatte. Also ich habe mich nie vor Führung gescheut. Ich hab danach gelächzt, meinen ersten Direct Report zu kriegen. Und ich war so froh, als ich endlich einen Praktikanten hatte, dem ich auch mal irgendwie was sagen konnte und den ich führen konnte. Und das hat sich dann natürlich aufgebaut. Und ja, jetzt sind es über 300 Leute, die ich führe, natürlich mit einem entsprechenden Führungsteam noch darunter. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute Lust haben, führen zu wollen. Und das ist so schön. Natürlich gibt es da auch schwierige Aspekte, aber es gibt schwierige Aspekte in jedem Job und generell im Leben. Also davon können wir uns eh nie frei machen, aber es gibt so viele gute Aspekte in der Führung. Und das muss ich tatsächlich wollen, wenn ich auch die Karriereleiter nach oben klettern will.
Danke.
Es gibt noch viele andere.
Eine wunderschöne Überleitung, die du uns gegeben hast. Wir haben ja schon gesagt, aus Talent wird irgendwann auch Leadership. Und jetzt ist Merz Lifecare auch in einer Transformationsphase gewesen. Da ist es natürlich für uns spannend, was bedeutet für dich Leadership in deiner Branche, aber vielleicht auch gerade in dieser Zeit des Wandels, in dem ihr euch befindet.
Ja, und da lerne ich auch wöchentlich dazu. Und ich glaube, wenn ich vorhin gesagt habe, es ist wichtig, führen zu wollen, muss man auch dabei bedenken, dass das nichts ist, was man einmal lernt und dann ein gewisses Niveau erreicht hat und sagt, so, jetzt kann ich führen und jetzt, ne, off I go bis zu meiner Verrentung, jetzt weiß ich, wie es geht und jetzt mache ich das, sondern zu führen ist immer wieder, erfordert immer wieder Anpassung, weil eben sich der Kontext ändert, weil sich die Mitarbeitenden ändern, es kommen neue Generationen rein, die anders geführt werden wollen und eben der Business-Kontext verlangt nach anderen Führungskompetenzen. Jetzt hattest du die Transformation angesprochen, durch die Merz Lifecare geht und die ja maßgeblich von einer Akquisition und Integration geprägt ist. Wir haben ja zum Jahresbeginn 2025 das Unternehmen Winstar Medical übernommen, das ein Konkurrenzunternehmen von uns war und quasi dieselbe Größe hatte wie wir selbst. Das heißt, wir haben uns durch diesen Merger mit der Winstar Medical jetzt verdoppelt. Und da sind wir jetzt natürlich seit fast 1,5 Jahren massiv im Integrations- und dadurch auch Transformationsprozess. Und das verlangt mir als CEO wieder eine andere Art der Führung ab. Also ich glaube, das ganz Wichtige ist Kommunikation, Kommunikation und Kommunikation. Wie gesagt, auch was ich lernen musste nochmal. Mir war immer klar, dass Kommunikation natürlich wichtig ist als Führungselement und vor allen Dingen in der Rolle einer CEO. Aber trotzdem habe ich es dann manchmal wieder unterschätzt, wenn meine Mitarbeitenden zu mir gekommen sind und gesagt haben, Mensch, da herrschen noch die und die Fragezeichen in der Organisation und hier kommen wieder Zweifel hoch und da wissen die Leute noch nicht so ganz genau und kannst du dazu noch mal was sagen, Xenia? Und ich mir manchmal dachte, habe ich doch schon 3-mal was zu gesagt. Also das ist doch alles bekannt eigentlich. Warum sind denn da jetzt immer noch Zweifel und warum sind denn da jetzt immer noch Fragezeichen? Habe dann auch schnell eingelenkt und gesagt, okay, ich verstehe, das ist jetzt egal, ob ich das schon 3-mal gesagt habe oder nicht, dann muss ich es halt noch ein 4. Mal sagen und noch ein 5. Mal sagen und vielleicht auch einfach auf unterschiedliche Arten und Weisen sagen. Jeden Menschen erreicht man anders, jeden Menschen erreicht man auch in einem anderen Moment über ein anderes Vehikel. Bei dem einen ist es irgendwie die Speech im Town Hall, bei dem nächsten ist es eine E-Mail-Kommunikation. Beim dritten ist es die Kommunikation auf dem Flur und die Leute sind ja auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich rezeptiv für Botschaften. Die kriegen natürlich in so einer Transformation auch massiv viele Botschaften und müssen die für sich filtern. Und wenn ich halt 10 Botschaften kriege, dann filtere ich vielleicht auch die 7 relevantesten für mich raus und die anderen 3, die verschwinden irgendwo im Orbit. Und das sind dann halt die 3, die für diesen speziellen Mitarbeitenden dann wiederholt werden müssen. Und so funktioniert eben diese Sendungs- und Empfängerthematik in der Kommunikation bei jedem anders. Und deshalb ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man wahnsinnig viel Wert auf Kommunikation legt in der Führung durch die Transformation. Und das andere ist, was ich auch vorhin schon angesprochen hatte, diese Ambiguitätskompetenz. Also ich glaube, die wird noch mehr gefragt und die wird mir jetzt erst auch so richtig bewusst. Also natürlich ist mir bewusst, dass ich nie Entscheidungen in einem komplett sicheren Kontext und einen eindeutigen Kontext treffe, aber das ist so, ja, dass der Kontext so zerrissen sein kann, wie er jetzt teilweise in der Transformation ist, das ist mir jetzt auch erst so richtig klar geworden. Also beispielsweise auf der einen Seite sind wir schon ein Unternehmen oder wollen eines sein, aber in vielen Aspekten sind wir immer noch 2 Unternehmen. Wie gehe ich damit um? Ein Unternehmen versus 2 Unternehmen. Auf der einen Seite habe ich klare Ziele und täglich kommen aber neue Herausforderungen hoch, die diese Ziele wieder in Frage stellen oder nicht die Ziele in Frage stellen, sondern den Weg zu den Zielen in Frage stellen. So muss ich es formulieren. Auf der einen Seite wollen wir Tempo machen in der Integration, auf der anderen Seite wollen wir für Stabilität sorgen. Auf der einen Seite wollen wir den Mitarbeitern Orientierung geben und gleichzeitig ihnen aber auch abverlangen, offen zu bleiben für das, was da einfach noch kommen mag. Und wir entscheiden viele Dinge, wir müssen viele Dinge entscheiden, während wir eigentlich noch dabei sind, die Dinge zu lernen. Und das ist diese Zerrissenheit, die da mitkommt. Und da braucht es eben ein bisschen Mut und Selbstvertrauen und Gestaltungswillen, um da durchzugehen. Ich kann das nicht perfekt machen. Ich kann nicht auf den perfekten Moment warten für jede einzelne Entscheidung. Ich muss mit dieser Ambiguität umgehen können und ich muss dann irgendwann für mich die Entscheidung treffen. Jetzt ist der richtige Moment, genau den Schritt zu machen. Und off we go. Und dann stellen wir das auch nicht mehr in Frage und dann gehen wir nach vorne. Aber das ist leichter gesagt als getan.
Spannend. Wie stellst du dann als Führungskraft in Zeiten von dieser Change sicher, dass dein Team dir vertraut? Wie machst du das?
Ist mir natürlich ganz wichtig, dass mein Team mir vertraut. Auch da, ich glaube, die authentische Kommunikation ist wichtig, nicht eine aufgesetzte CEO-Kommunikation. Man darf ruhig auch mal sagen, wenn man etwas nicht weiß, auch das schafft Vertrauen, weil das ein Beweis dafür ist, dass ehrlich gesprochen wird und dann nehmen einem die Leute im Zweifelsfall eben alle Kommunikation als ehrlich ab, was sie auch ist und was sie auch sein sollte und sein muss. Aber die Fragen bestehen natürlich immer in der Belegschaft, wird uns wirklich alles erzählt? Wir haben es teilweise auch gerade in Bezug auf Restrukturierungsmaßnahmen, das sind natürlich die Maßnahmen, die den Leuten am wichtigsten sind, wo am meisten Zweifel geschürt werden, wo am meisten Misstrauen auch entstehen kann. Und wir wissen alle, wie schwierig Restrukturierungsprozesse sind, weil sie einfach komplex sind arbeitsrechtlicher Natur, wie die Betriebsräte eben einbezogen werden müssen, zu welchem Zeitpunkt sie einbezogen werden müssen, was ich eben dann auch noch gar nicht an die Mannschaft kommunizieren kann, weil es eben noch gar nicht vom Betriebsrat verabschiedet ist beispielsweise und so weiter und so fort. Das heißt, das sind dann auch die Momente, wo ich oft selbst gezweifelt habe und gesagt habe, ach, ich würde gerne eigentlich schon so viel erzählen, aber ich darf noch gar nicht so viel erzählen, weil wir sind einfach noch mitten im arbeitsrechtlichen Prozess und wir müssen diese Prozesse auch einhalten. Und das war dann auch der Moment, wo ich und auch meine Kollegen uns dann auch mal vor die Mannschaft gestellt haben, by the way, gemeinsam auch mit dem Betriebsrat und gesagt haben, Leute, es ist nicht so, als wollen wir euch im Dunkeln halten. Es ist nicht so, als wollten wir etwas verheimlichen vor euch. Aber wir erklären euch jetzt nochmal den Prozess, durch den wir gerade gehen, durch den arbeitsrechtlichen Prozess, durch den wir gehen. Und wir geben euch einen Ausblick, wann wir euch denn mehr sagen können. Und ich glaube, so eine Ehrlichkeit hilft dann manchmal mehr, als einfach nur sich zurückzuziehen und irgendeine vage Aussage zu treffen und zu sagen, ja, das haben wir alles im Griff und das kommt irgendwann mal. Sondern tatsächlich auch mal zu zeigen, wo stehen wir und was dürfen wir und was dürfen wir nicht und ja, wo stehen wir und wo stehen wir auch nicht? Ich glaube, das schürt letztendlich Vertrauen.
Definitiv sicherlich diese Transparenz in diesen Zeiten.
Ja.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, auch Führung bedeutet Herausforderungen. Was sind deine größten Herausforderungen gewesen? Nicht jetzt in Kürze, vielleicht auch auf deine ganze Karriere rückblickend.
Also die Herausforderung, klar, in dieser Transformation, das, was ich im Grunde beschrieben hatte, diese Aufbruchstimmung zu erzeugen und gleichzeitig irgendwie Ruhe zu bewahren, ja, also auch da die Ambiguität, eine Firma aufzubauen, umzubauen, ohne das Tagesgeschäft zu gefährden, das ist aktuell meine größte Herausforderung und vor allen Dingen, was ihr schon andeutet durch eure Fragen, dabei das Team mitzunehmen, ne, die Leute mitzunehmen. Das Problem sind für mich weniger die Systeme. Jetzt werden wahrscheinlich meine Leute sagen, die sich um die Systemintegration kümmern, ja, das ist aber trotzdem ein Haufen Arbeit und sehr diffizil und sehr komplex. Ja, das ist es. Aber für mich persönlich ist es eben, ja, die Systeme, die werden wir irgendwann umstellen. By the way, wir haben sie jetzt auch alle umgestellt. Die Prozesse sind dann schon wieder etwas komplex, aber tatsächlich eben die Menschen auf allen Ebenen mitzunehmen und alle sicher durch die Change Curve zu führen. Das sind so die aktuellen Herausforderungen. Aber es gab natürlich etliche Herausforderungen in meiner Karriere, die auch viel mit, immer mal wieder mit wirtschaftlichen Niederlagen, um es jetzt mal so zu formulieren, zu tun hatten. Da brechen irgendwelche Marktanteile zusammen. Da hat irgendeine neue Produkteinführung nicht funktioniert. Da ist uns irgendein Finanz-KPI außer Kontrolle geraten. Da gab es viele, aber ich liebe solche Herausforderungen. Also das ist ja Teil meines Jobs. Und das sind Sachprobleme, die sich alle immer mit Gestaltungswillen und Mut und Neugier und so weiter, alles, was ich vorher gesagt habe, die lassen sich alle lösen. Und das macht immer Spaß. Ich glaube, die schwierigsten Herausforderungen, die dann keinen Spaß machen, sind Probleme, die an dein eigenes Wertesystem herangehen. Mhm. Wo man dann plötzlich sich in Situationen wiederfindet, wo man sagt, oh, das kann ich jetzt aber so gar nicht mit mir selbst vereinbaren. Also mal abgesehen davon, dass wir hier gerade ein fachliches Thema haben und ein fachliches Problem haben, yes, wir werden es lösen. Aber ein Wertekonflikt, das gehört mit Sicherheit vielleicht noch zu den größten Herausforderungen. Und by the way, das war auch eigentlich der Grund, warum ich meinen ersten und ganz tollen Arbeitgeber Henkel nach 20 Jahren verlassen habe, weil es dann nicht mit Henkel als Firma, aber eben mit einer Vorgesetzten damals dann zu einem massiven Werte-Clash gekommen ist, wo ich dann eben für mich auch mal entscheiden musste, will ich das? Also will ich diese Herausforderungen durchstehen? Oder gibt es eben auch Herausforderungen, wo man manchmal andere Konsequenzen zieht und dann sagt, nee, ich will das jetzt gar nicht durchkämpfen, das passt jetzt nicht mehr zu mir. Und dann trennen sich die Wege und dann sucht man sich was Neues. Auch wieder eine Herausforderung, aber die kann man dann wieder gestalten.
Ja, gerade wenn man nicht dahinter steht und man ist in einer führenden Rolle, dann ist man auch irgendwann nicht mehr authentisch, ne?
Absolut, absolut, ja. Also das ist eigentlich so der Punkt gewesen, wenn man vor seinem eigenen Team das Gefühl hat, das Gesicht zu verlieren, wo ich denke, wie soll ich mich denn jetzt mit dieser Botschaft vor mein Team stellen? Das kann ich denen überhaupt nicht vermitteln. Das will ich denen auch gar nicht vermitteln. Das sind mit Sicherheit schwierige Momente dann auch mal in so einer Karriere. Und das ist fein, dass man an solche schwierigen Momente kommt. Das gehört dazu. Sollte niemand vor Angst haben und sich niemand vor scheuen oder sich ins Boxhorn jagen lassen. Part of life.
Fällst du diese Entscheidungen allein oder hast du einen Mentor-Coach, der dich dann besonders in so Situationen unterstützt hat? Wie gehst du da vor?
Ich bespreche das sehr gerne mit me, myself and I. Ich bin da sehr selbstsuffizient. Ist auch Teil meines Wertesystems, ehrlich gesagt, unabhängig zu sein, selbstständig zu sein, also im Sinne von auf eigenen Füßen zu stehen, ist mir immer schon ganz, ganz wichtig gewesen. Und ich mache sowas tatsächlich sehr viel mit mir selbst aus. Ich versuche mir dann den Raum zu nehmen, zu denken, zu reflektieren, was auch immer das ist. Für mich ist es oft rausgehen in die Natur, mir meine Hunde schnappen, 1-2 Stunden durch den Wald ziehen und mit mir selbst dann solche Dinge sozusagen auszubaldowern. Und der Faktor Zeit kommt dazu. Also manchmal denkt man über Dinge nach und versucht, die Lösung zu finden und findet sie nicht mit sich selbst alleine. Und dann habe ich aber auch meistens die Ruhe, die einfach nochmal 2-3 Tage oder je nach Thema auch mal 2-3 Wochen ruhen zu lassen und zu sagen, ich komme da jetzt gerade nicht weiter. Ich weiß noch nicht genau. Und habe dann festgestellt, dass es meistens dann in den nächsten paar Tagen oder paar Wochen irgendwelche Eingebungen von irgendwoher gibt, die einem dann helfen, dieses Problem zu lösen. Also ich bin tatsächlich niemand, der Probleme, sei es Business-Natur, privater Natur oder sonst was, groß mit anderen durchkaut.
Spannender Aspekt, danke. Danke dir dafür.
Welcher Rückschlag hat dich am meisten geprägt und wie hat er deine Art zu führen bzw. deine Arbeitsweise verändert?
Ja, von dem einen Rückschlag habe ich ja schon gesprochen. Also dieser Weggang von Henkel, das war natürlich ein Rückschlag erstmal, beziehungsweise der Rückschlag war nicht unbedingt der Weggang, sondern der Rückschlag war dieser Wertekonflikt. Das habe ich schon als Rückschlag empfunden und habe im Endeffekt dann ja die Flucht nach vorne angetreten. Ich habe dann damals gesagt, Mensch, also offensichtlich kommen wir beide nicht miteinander klar. Du kommst nicht mit mir klar, ich komme nicht mit dir klar. Ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Firma, mach mir ein Angebot und dann bin ich weg. Und ich glaube, diese Flucht nach vorne oder anders formuliert, wenn man das Wort Flucht nicht verwenden möchte, das hat immer so einen negativen Beiklang, dieser klassische Spruch, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Also einfach aussprechen, was gerade nicht läuft. So gehe ich durchaus auch mit Rückschlägen in meiner Karriere um. Also beispielsweise, ich hatte vorhin ja auch erwähnt, dass ich vom Marketing in Vertrieb gewechselt bin. Und da hatte ich zwischendurch auch gedacht, oh Mann, auf der einen Seite habe ich das selbst initiiert, diesen Schritt. Als ich dann dort im Vertrieb saß, kam mir aber immer mal wieder der Gedanke, ist das jetzt eigentlich ein Rückschlag in meiner Karriere? Ich verliere die Visibilität im Management-Team. Dann gab es noch gleichzeitig einen Geschäftsführungswechsel, wo jemand dann von extern in die Geschäftsführung reingekommen ist. Und ich dachte, die Person kennt mich ja gar nicht mehr. Also die weiß ja gar nicht, dass ich aus dem Marketing komme. Die weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier gerade auf dem Karrierepfad war. Die weiß eigentlich gar nicht, dass ich nur im Vertrieb sitze, um den Perspektivwechsel zu proben. Für diese Person bin ich einfach ein Key Account Manager im Organigramm. Und das war so der Moment, wo ich dachte, oh Mensch, habe ich mich jetzt gerade hier irgendwie so ein bisschen ins Abseits manövriert und habe dann da aber auch kommunikativ quasi die Flucht nach vorne angetreten und bin zum Geschäftsführer hingegangen, zu dem Neuen und gesagt, by the way, du hast zwar hier ein paar hundert Mitarbeiter, aber ich würde mich gerne mal vorstellen, ich bin die Xenia Barth und ich würde gerne mal mit dir Mittagessen gehen und dir erzählen, wer ich eigentlich bin, abgesehen von dem Kästchen im Organigramm, wo halt mein Name drin steht. Und das hat super funktioniert. Ich hatte auch, als ich von Henkel zu Reckitt gewechselt bin, mal kurzzeitig so eine Art Rückschlag. Ich benutze das Wort selbst für mich gar nicht so sehr, aber eben diese zweifelnden Momente oder wo man denkt, ah Mist, hier irgendwas läuft gerade nicht so gut. Das war eigentlich geprägt durch einen Kulturclash sozusagen zwischen Henkel und Reckitt. Die Art, wie man kommuniziert, die Art, wie man sich in Meetings verhält. Und auch da habe ich die Flucht nach vorne angetreten und damals mit meinem Vorgesetzten gesprochen und gesagt, also ich beobachte folgendes Verhalten in dieser Firma. Das entspricht eigentlich nicht meinem eigenen Verhalten. Wenn du willst, spiele ich das Spiel mit, aber würde ich ungerne tun. Und ich würde mich gerne so und so positionieren. Ist das für dich in Ordnung? Und auch das war ein tolles Gespräch, wo der sagte, Mensch, das ist ja interessant, wie du uns siehst, wie du uns wahrnimmst, unsere Kultur wahrnimmst. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, wo du hin willst, Xenia. Alles klar, mach das so. Das heißt, eben dieses Dinge ansprechen und dann dadurch auch wieder die Gestaltung zu übernehmen. Ich komme immer wieder eigentlich zurück zur Gestaltung. Also eben nicht irgendwas passiv hinzunehmen und zu sagen, oh, das ist jetzt so, sondern zu sagen, ja, das mag jetzt so sein, aber was kann ich denn in dem Kontext jetzt noch bewirken? Und dann wird man schon sehen, ob man was bewirken kann. Und wenn nicht, dann ist die Gestaltung, den Exit zu wählen beispielsweise. Auch das ist Gestaltung. Ja, kann ich nur jedem ans Herz legen.
Das hat ja auch gerade, das kam jetzt der Gedanke, viel mit dem Thema Sichtbarkeit zu tun. Sichtbarkeit im Leadership. Wie hängt das für dich zusammen? Das wäre jetzt noch eine Frage.
Präzisiere mir die nochmal, Nathalie.
Dass ja viel davon gesprochen wird, dass Sichtbarkeit entscheidend ist für Leadership, um weiterzukommen. Ja. Und du hast gerade gesagt, du hast dich vorgestellt und gesagt, ich bin die Xenia Barth. Ist das ein Erfolgsrezept auch gewesen, dass du sichtbar warst?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also der Mut zur Sichtbarkeit ist wichtig in der Karriereentwicklung. Zu deiner Eingangsfrage, ne? Warum hast du Karriere gemacht, wo vielleicht andere auch keine Karriere gemacht haben oder nicht so weit die Karriere gemacht haben, gehört Sichtbarkeit mit Sicherheit dazu. Und das, auch das hat wieder was mit Mut zu tun. Will ich mich da vorne hinstellen? Es hat was mit, ganz angefangen mit den Basics von Presentation Skills. Ganz ehrlich, das ist der erste Schritt Richtung Sichtbarkeit. Presentation Skills, vor Leuten sprechen zu können, den Mut zu haben, erstmal vor einer kleinen Gruppe von Leuten zu sprechen. 6 Leute, 8 Leute. Inzwischen muss ich vor 400 Leuten auf der Bühne stehen. Und das ist natürlich mir ja nicht in die Wiege gelegt worden. Das habe ich ja auch gelernt. Aber diese Sichtbarkeit ist schon wichtig, sich da nicht zu verstecken. Auch durchaus mal zu sagen, darf ich das präsentieren? Ja, viel, gerade in großen Firmen, wird dann immer viel die Hierarchie hochgereicht, die untere Ebene macht die Präsentation und die obere Ebene präsentiert es dann, sondern auch mal zu sagen, nee, ich möchte da selber gerne rein oder auch jetzt aus meiner Perspektive eine Firmenkultur zu schaffen, wo eben diese Sichtbarkeit gewährleistet werden kann, wo man sagen kann, ja, also ne, darfst ruhig auch aus einer niedrigeren Ebene bei uns ins Management-Team kommen und deine Themen da präsentieren und dadurch Sichtbarkeit zu erlangen. Wir versuchen das zu forcieren. Das fällt einem vor allen Dingen auf, wenn es nachher um Promotion-Debatten geht, wo man sagt, okay, sollte die und die Person ja in die nächste Ebene promoted werden. Und wenn ich dann da sitze und sage, ich weiß gar nicht, von wem wir da sprechen. Also diese, ich weiß nicht, ich kann da jetzt nichts zu sagen, weil ich habe überhaupt gar kein Bild vor Augen. Diese Sichtbarkeit, die ist natürlich total wichtig, ja. Und das auch, den Mut zu haben, das zu machen, das einzufordern und ja, eine Unternehmenskultur von meiner Perspektive zu schaffen, die das dann auch erlaubt.
Und es ist wahrscheinlich auch für das Zwischenmanagement Teil der Aufgabe, ne, dein Team sichtbar zu machen.
Absolut. Die müssen sich genau überlegen, wen sie sichtbar machen wollen, wen sie die Bühne geben wollen. Ja.
Und wo sie Talent sehen. Was motiviert dich, immer weiterzumachen und immer wieder den neuen Weg und die neue Gestaltung anzunehmen? Oder das neue Gestalten?
Ja, tatsächlich das Interesse an Bewegung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin tatsächlich eher ein Mensch, ich liebe Bewegung und ich mag Stillstand nicht so gerne. Wenn ich anfange, etwas zu verwalten, dann fange ich an, mich selber zu langweilen und dann verliere ich das Interesse. Ich fand schon in der Schule nichts langweiliger, als mir meine eigenen Arbeiten durchzulesen, bevor ich die abgebe. Fand ich grauenhaft. Ich habe das nie getan. Ich habe angefangen, weil es immer hieß, du musst dir das nochmal durchlesen, du musst nochmal Korrektur lesen, ob das alles richtig ist. Und vor allen Dingen, weil ich immer schnell fertig war und immer noch Zeit am Ende hatte. Und dann habe ich angefangen, meinen eigenen Kram zu lesen und dachte, um Gottes Willen, nicht, dass es schlecht war, aber es langweilte mich einfach. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, Mut zur Lücke, ich packe das Ding jetzt zusammen und lege es vorne auf den Lehrerpult und gut ist. Das ist so ein bisschen in mir drin, dass ich diesen Status quo nochmal durchzukauen und was ich schon 17 Mal gemacht habe, noch ein 18. Mal zu machen, das ist für mich dann keine Energiequelle mehr. So. Mhm. Für andere Leute mag das eine Energiequelle sein, aber für mich nicht. Und deshalb suche ich die Bewegung und suche das Neue und suche auch immer wieder diese Herausforderung. Mir geht's eigentlich gar nicht so sehr um den Titel oder um das Geld oder das nimmt man natürlich auch alles gerne mit. Ich möchte jetzt nicht hier erscheinen, so, ach, jetzt tut sie so, als wäre das alles egal. Nein, das ist natürlich auch alles schön und gut zu haben. Aber vor allen Dingen selbst damit zu wachsen, weil man einfach immer wieder was Neues kennenlernt. Ich finde der Bereich, in dem ich arbeite oder die Bereiche auch, in denen ich gearbeitet habe, so spannend, Insights über Branchen zu erfahren, die man vorher nur von außen gesehen hat, das ist mega spannend und das treibt mich an.
Wie treffst du Entscheidungen? Eher bewusst oder intuitiv?
Ich bin schon ein Analytiker. Also durchaus bewusst. Aber die viel angesprochene Ambiguität hält einen manchmal davon ab, eine Entscheidung nur auf Fakten basieren zu können und auf Analytik basieren zu können. Da verlasse ich mich in der Tat schon auch auf mein Bauchgefühl. Aber nie ganz spontan. Also ich bin niemand, der das Bauchgefühl entwickelt und in dem Moment sozusagen die Entscheidung rausplärrt. Ich bin dann eher jemand, der das Bauchgefühl entwickelt, für sich abspeichert oder registriert. Manchmal mache ich mir tatsächlich eine kleine Notiz und denke mir, okay, mein Bauch sagt gerade A statt B. Ich habe eigentlich noch nicht so wirklich die Rationale dafür. Aber rein faktisch sind beide Optionen vielleicht gleichwertig, ja, oder gleich kompliziert, gleich risikobehaftet, gleich whatever. Aber mein Bauchgefühl sagt mir A und dann mache ich mir so eine kleine Notiz und dann nehme ich mir nochmal die Zeit, von der ich vorhin gesprochen habe. Ne? Ja. Vielleicht nur ein paar Stunden, vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, je nachdem, um was für eine Entscheidung es sich handelt und wie viel Zeit ich habe, um das nochmal sacken zu lassen. Und wenn ich in dieser Zeit immer wieder zu dem Punkt zurückkomme, intuitiv zurückkomme, zu sagen, eigentlich ist es A, es ist A, es ist A, es ist A, dann gehe ich dann auch auf A.
Dann ist es ein bewusster, intuitiver A.
Ja, in gewisser Weise schon. Also ich brauche immer die Faktenlage, ich brauche auch das Bauchgefühl, aber ich nehme mir dann die Zeit dafür, dieses Bauchgefühl tatsächlich reifen zu lassen Und dann vielleicht tatsächlich nochmal mit anderen zu sparen. Ich habe jetzt vorhin gesagt, ich bin sehr me, myself and I in vielen Entscheidungen, aber das ist ja nicht in allen Entscheidungen. Also viele, gerade Firmenentscheidungen, ich habe ja ein Gremium. Ich bin ja keine Alleinherrscherin. Das heißt, da wird natürlich ganz, ganz viel besprochen im Gremium und da lade ich alle Stakeholder ein und klopfe das ab. Dieses sehr Selbstbezogene, das betrifft dann eher Entscheidungen, die mich persönlich betreffen.
Ja.
Gibt es eine Überzeugung, die du heute hast, die du vor 10 Jahren oder als du eine jüngere Führungskraft warst, niemals geteilt hättest?
Ich weiß nicht, ob ich eine habe, die ich vor 10 Jahren auch schon hatte, aber nicht geteilt hätte, weil ich ein sehr offener und ehrlicher Mensch bin sozusagen. Also wenn ich eine Überzeugung hatte, dann würde ich sie auch teilen. Aber tatsächlich haben sich meine Überzeugungen im Laufe der Jahre auch ein bisschen gewandelt. Und für mich stehen da gerade 2 Aspekte im Vordergrund, haben jetzt beide nichts mit Führung zu tun, aber ich wende sie trotzdem hier mal an. Das eine ist das Thema Nachhaltigkeit und ich glaube, das ist tatsächlich gesellschaftlich geprägt natürlich. Zu Beginn meiner Karriere habe ich nach Nachhaltigkeit nicht gekräht. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht immer schon naturverbunden war und mir eine saubere und tolle Umwelt gewünscht habe und so weiter und so fort. Und ich bin auch irgendwie in der sauren Regenzeit und in Tschernobyl aufgewachsen und so weiter. Also ich sag mal, externe Trigger hätte es genug gegeben. Aber trotzdem hat sich das eigentlich nicht wirklich in meinem Kopf manifestiert gehabt, was ich als Unternehmerin oder als Betriebswirtschaftlerin in einem produzierenden Unternehmen arbeitend, egal in welcher Position, was ich da eigentlich tue und wie ich das auch beeinflussen kann. Also ich glaube, dieser Gedanke hat sich in mir sehr stark gewandelt, diese Überzeugung, dass wir viel mehr aktiv für die Nachhaltigkeit tun müssen. Und der andere Gedanke, der mir in den letzten 10 Jahren doch vermehrt gekommen ist, inwieweit eigentlich unser kapitalistisches System, das wirklich dauerhaft oder auf dauerhaftem Wachstum fußt, so, inwieweit das neu gedacht werden muss. Und ich habe die Antwort nicht dazu. Und es wirkt komisch, das aus dem Mund einer CEO und Betriebswirtschaftlerin zu hören, die sich fragt, ist das kapitalistische System so, wie es jetzt über Jahrzehnte existiert, ist das noch das, was wir brauchen und was uns nach vorne bringt? Denn dieses System lehrt uns, wenn irgendwas nicht wächst, dann ist es negativ, Stagnation ist schlecht, Rückgang erst recht. Gleichzeitig wissen wir aber, dass Wachstum kann ja nur über Volumen, über Preis kommen. So die Preisspirale ist endlich. Da beklagen wir uns ja auch auf der anderen Seite und die Preise steigen an und die Inflation und so weiter. Also das kann ich nicht ad absurdum treiben. Und die Volumenspirale kann ich eigentlich auch nicht ad absurdum betreiben, weil die Ressourcen einfach endlich sind und der Platz endlich ist. Das heißt, da denke ich noch so ein bisschen mit mir selbst rum. Aber die Überzeugung zu sagen, ach, dieses sehr kapitalmarktgetriebene System, ist das Richtige? Das würde ich zu bezweifeln wagen.
Okay, spannend. Nochmal ein kleiner Exkurs in die Gedanken. Gab es in der Karriere ein Moment, in dem du fast alles hingeschmissen hättest, aber du es dann nicht getan hast?
Gab ein paar, glaube ich. Aber ähnlich wie vorhin mal geschildert, sind das dann eher Sachen, ach, die waren kurzfristiger Natur, ne? Die waren dann sehr sachbezogen, da ist dann irgendein Projekt in die Hose gegangen. Ich weiß noch genau, ich habe bei Henkel lange an einem Projekt gearbeitet, habe da viel Zeit reingesteckt, viel Energie reingesteckt und habe es dann dem Vorstand vorgestellt und bin also massiv abgewatscht worden in dem Augenblick. und das ist dann natürlich so ein Moment, wo man denkt, ihr könnt mich alle mal, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiß das hin.
Nach all der Arbeit.
Nach all der Arbeit, ja. Und dann war das auch eine sehr unerquickende, also vom Stil her eine sehr unerquickende Präsentation oder Meeting, wo man also wirklich quasi gebeutelt rausgekommen ist und das Gefühl hatte, irgendwie einem ist gerade gesagt worden, man, also das war der größte Schrott, den man da präsentiert hat und man wäre der schlechteste Manager der Welt, ja. Das sind dann die Momente, wo ich natürlich gerne mal alles hingeschmissen hätte, aber das hat immer nur kurz angehalten. also lass das mal eine Nacht gewesen sein. Das hat wenig, also selten mehr als ein paar Tage angehalten. Und das ist dann, sind auch immer wieder die Momente gewesen, wo ich mir dann selbst gesagt habe, nee, Xenia, jetzt mal ganz ruhig. Also du wirst dafür bezahlt, ja, erstes Mal. Und dann gehst du jetzt halt einfach in die zweite Runde. Und das mag zwar jetzt ein unerfreuliches Meeting gewesen sein, aber du bist trotzdem kein schlechter Manager. Was du alles schon erreicht hast, die Karriere, die du bereits gemacht hast bis zu diesem Zeitpunkt, das deutet alles darauf hin, dass jetzt also nicht ein Projekt plötzlich mein Schicksal hier besiegelt. Und ich glaube, diese Momente sind wichtig, um Resilienz aufzubauen. Also ich glaube, wenn jemand von sich behauptet, er hätte noch nie Momente gehabt, in denen man am liebsten alles hingeschmissen hätte, dann ist das vielleicht auch eine Lücke im Lebenslauf, eine Lücke in der Erfahrung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das durchlebt und dadurch Selbstvertrauen aufbaut, Resilienzmechanismen für sich entwickelt, die für einen selbst funktionieren.
Und schwierige Momente übersteht. Ja, danke.
Genau.
Welche Fähigkeiten werden in 2030 wichtiger sein und inwieweit wird KI deinen Alltag in Zukunft beeinflussen?
Oh Gott, wenn ich das wüsste. KI ist in gewisser Weise eine wahnsinnige Blackbox für mich. Ich finde es toll, was man da alles machen kann. Ich finde es gleichzeitig auch wahnsinnig erschreckend teilweise. Und ich bin noch nicht so ganz sicher, wo uns das hintreibt als Menschheit sozusagen. Trotzdem ist das natürlich sehr, sehr spannend, das unternehmerisch mitzuverfolgen und sich zu überlegen, was kann die KI im Unternehmen tun. Aber ich glaube, was an Fähigkeiten wichtig bleibt oder wichtig wird, eigentlich eher wichtig bleibt, ist nochmal diese Neugier, gerade das, was jetzt KI macht. Man braucht eben eine gewisse Neugier, diese Dinge mitzuverfolgen, die Dinge auch mal auszuprobieren. Und da wird ja ganz, ganz viel kommen. Und man sollte sich eben nicht vor lauter Angst verschließen und sagen, das will ich alles nicht mehr mitmachen, sondern eine gewisse Neugier haben, da am Ball zu bleiben. Und wenn man persönlich vielleicht nicht am Ball bleiben will, dann zumindest eine Umgebung schaffen, in der die Mitarbeitenden in der Firma am Ball bleiben können. Ja, man muss ja auch nicht immer alles selber machen, aber eben diese Lernbereitschaft, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft und die wird zunehmen, weil eben der Veränderungsrhythmus immer schneller wird oder die Veränderungsgeschwindigkeit immer schneller wird. Und wo ich vorher vielleicht mal was gelernt habe und anschließend 10 Jahre anwenden konnte, ist eben die Halbwertszeit von Wissen, die wird immer kürzer und deshalb wird es immer wichtiger, den Willen zu haben, auf der Lernkurve zu bleiben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die wir in Leuten suchen müssen. Und die andere Fähigkeit ist das Judgment, also tatsächlich das Urteilsvermögen. So.
Danke dir. Wir haben die Kategorie Leadership Mistakes We Never Talk About. Hast du einen Fehler, den man nicht machen sollte, der dir einfällt, über den nicht gesprochen wird im Bereich von Leadership und Führung?
Ich finde, es wird über viele Fehler gesprochen, über die man machen kann. Ich weiß nicht, für mich persönlich kann ich die Frage vielleicht so beantworten, dass man denkt, die anderen sind das Problem und nicht man selbst. Also ich glaube, diese Selbstreflexion in der Leadership und auch der Anspruch daran oder die Überzeugung, dass Leadership eben ständig weiterentwickelt werden muss, das ist das Wichtigste oder das ist vielleicht ein Fehler, der eben begangen wird, dass man sagt, okay, ich kann Leadership, ich habe das jetzt alles gelernt. Ich habe das jetzt 10 Jahre lang bewiesen, ich kann das. Und eine neue Situation, man eben gegen die Wand läuft und wenn man dann gegen die Wand läuft, beschuldigt man gerne die anderen, dass sie sich nicht führen lassen. Mhm. Oder dass sie nicht, dass eben die Performance, die Fähigkeit mit sich bringen oder dass sie nicht das Potenzial mit sich bringen, wo man hingegen vielleicht einfach nochmal selber reflektieren sollte und sagen sollte, habe ich da wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen? Ist mein Leadership-Style eigentlich der richtige in der Situation? Ich weiß nicht, ob ihr darauf abgezielt habt, aber das ist jetzt das, was mir am ehesten dazu einfallen würde.
Definitiv ein spannender Punkt und auch wichtiger Punkt sicherlich, den man als Führungskraft definitiv nicht machen sollte. Wenn wir dir jetzt quasi zum Ende nochmal 60 Sekunden Zeit geben, ein One-Minute-Advice für junge Führungskräfte, für junge Talente. Mhm. Was würdest du denen oder uns allen mit auf den Weg geben wollen?
Ein positives, ein gesundes und ein mutiges Selbstverständnis von sich selbst zu entwickeln. Selbstverständnis von sich selbst ist eine schöne Redundanz, aber dieses Selbstbild zu entwickeln. Wer bin ich eigentlich? Sich nicht in Schubladen stecken zu lassen, sondern für sich Selbstvertrauen aufzubauen und zu sagen, ich bin wer und ich kann was und ich stelle mich nicht in Frage und ich überlege nicht, ob ich da irgendwo reinpasse. Die Diskussion habe ich natürlich vor allen Dingen oft mit Frauen. Kann ich das als Frau? Darf ich das als Frau? Gar nicht darüber nachdenken. Das ist ein ganz anderes Selbstverständnis zu entwickeln, das sich nicht nur auf Geschlecht bezieht oder auf Berufsgruppe bezieht oder auf Hierarchie bezieht, sondern sich selbst als ein sehr facettenreiches Individuum zu betrachten und mit diesem positiven Selbstverständnis sein Leben anzugehen, im Privaten wie im Beruflichen.
Super. Vielen Dank. Das war ein sehr, sehr schöner und motivierender Abschluss und gibt bestimmt sehr vielen nochmal eine neue Perspektive und Sichtweise. Und von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank. Es war super spannend und wir wünschen dir weiterhin ganz viel Erfolg bei der Transformation, bei alles Weiteren und bis bald hoffentlich mal.
Vielen Dank euch beiden für eure Zeit und eure Fragen.
Dankeschön. Super.